Schule ist heute so viel mehr als nur Mathe, Deutsch und Geschichte, oder?
Absolut. Es ist ein unglaublich komplexer Lebensraum geworden.
Genau, mit ganz eigenen Herausforderungen. Und da wollen wir heute mal ansetzen und eine Rolle beleuchten, die, naja, oft im Hintergrund wirkt, aber für das Gelingen des Ganzen immer wichtiger wird. Die Schulsozialarbeit. Unsere Grundlage dafür ist ein wirklich umfassender Überblick von MOOCIT, der das Thema von A bis Z beleuchtet. Also die Liste der Aufgaben ist riesig.
Das kann man so sagen, ja.
Und unsere Mission heute für Sie ist es, mal gemeinsam rauszufinden, was genau Schulsozialarbeit eigentlich ist, nach welchen Prinzipien sie arbeitet und warum sie zu einem so unverzichtbaren Teil der modernen Schule geworden ist.
Genau. Und im Kern geht es darum, eine professionelle Brücke zu verstehen, die da gebaut wird.
Eine Brücke.
Ausgerichtet ist.
Klar.
Und der Kinder- und Jugendhilfe auf der anderen. Deren Fokus liegt ja auf Unterstützung, Schutz und Teilhabe. Und das ist eben kein optionales Extra mehr. Es ist ein eigenständiges Feld mit ganz klaren Zielen.
Okay, packen wir das doch mal aus. Wenn ich an Schule denke, denke ich an Lehrkräfte. Eine Schulsozialarbeiterin ist aber keine Lehrkraft, gibt keine Noten, kontrolliert keine Hausaufgaben.
Richtig.
Wo genau fängt deren Zuständigkeit an und wo hört die des Lehrers auf? Was ist sozusagen ihr Spielfeld?
Das ist eine sehr gute Frage, denn diese Abgrenzung ist wirklich entscheidend. Die Definition aus unseren Quellen ist da ziemlich klar. Schulsozialarbeit ist professionelle soziale Arbeit, die im Lebensraum Schule stattfindet.
Okay.
Und sie wirkt auf drei Ebenen: präventiv, also vorbeugend, bevor Probleme überhaupt entstehen, unterstützend, wenn jemand Begleitung braucht, und dann eben auch intervenierend, also eingreifend, wenn es eine Krise gibt.
Und an wen richtet sich das alles? Also, ich meine, intuitiv denkt man ja sofort an die Schüler, oder?
An die Schüler, die Schwierigkeiten haben, genau.
Ja.
Das ist der naheliegende Gedanke. Aber die Quellen zeigen, dass der Ansatz viel, viel breiter ist. Es gibt ganz bewusst drei Hauptzielgruppen.
Okay, und die wären?
Erstens natürlich die Schülerinnen und Schüler. Zweitens aber auch deren Erziehungsberechtigte, also die Eltern.
Ah, okay.
Und drittens, und das überrascht viele, die Lehrkräfte und die Schulleitung selbst.
Tatsächlich.
Ja, es geht um das gesamte System. Die Schulsozialarbeit, die ergänzt die pädagogische Expertise der Lehrkräfte um eine, sagen wir, sozialpädagogische Perspektive.
Das heißt, auch ein Lehrer kann zur Schulsozialarbeit gehen und sagen, ich habe in meiner Klasse eine Dynamik, mit der ich nicht weiterkomme. Ich brauche da mal einen Rat.
Genau das. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Und die Methoden dafür sind vielfältig. Das kann klassische Beratung sein, Mediation bei Konflikten auch zwischen Lehrern und Schülern oder ein sogenanntes Case Management.
Case Management klingt jetzt sehr technisch. Was verbirgt sich dahinter?
Stellen Sie es sich so vor. Manchmal ist ein Problem ja komplex und es sind viele verschiedene Stellen beteiligt, vielleicht das Jugendamt, ein Therapeut, die Berufsberatung.
Verstehe.
Der Schulsozialarbeiter agiert dann wie ein Lotse oder ein Projektmanager für diese Hilfen. Er sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen, dass die Informationen fließen und die Familie halt nicht den Überblick verliert.
Er koordiniert also das gesamte Unterstützungsnetzwerk.
Genau, für einen Schüler oder eine Schülerin.
Okay, das ist eine extrem vertrauensvolle Rolle, die da aufgebaut wird. Ich kann mir vorstellen, das funktioniert nur, wenn die Schüler das Gefühl haben, hier wirklich sicher zu sein. Wie baut man so ein Vertrauen auf in einem Umfeld wie der Schule, die ja doch sehr strukturiert und, naja, hierarchisch ist?
Sie trafen den Nagel auf den Kopf. Alles steht und fällt mit der Haltung und den Prinzipien, nach denen gearbeitet wird. Das erste und vielleicht wichtigste Prinzip, das die Quellen nennen, ist die Freiwilligkeit und Niedrigschwelligkeit.
Niedrigschwelligkeit.
Niemand wird gezwungen, das Angebot anzunehmen. Und der Zugang muss so einfach wie möglich sein.
Die Tür steht also sprichwörtlich immer offen. Man muss nicht erst über das Sekretariat einen Termin machen und drei Formulare ausfüllen.
Im Idealfall genau so. Ein Hallo auf dem Gang, ein kurzes Anklopfen an der Tür, das muss reichen. Das baut Hürden ab.
Verstehe.
Das zweite zentrale Prinzip ist die Partizipation.
Also Mitbestimmung.
Genau, es geht um Mitbestimmung. Man will junge Menschen nicht zu Empfängern von Hilfe machen, sondern sie als Experten für ihr eigenes Leben ernst nehmen. Sie als aktive Gestalter ihres Umfelds stärken.
Wie sieht das praktisch aus?
Ein klassisches Beispiel aus der Quelle ist die Unterstützung von Schülerparlamenten oder die Moderation eines Klassenrats.
Ah, ja.
Da lernen die Schüler, für ihre Anliegen zu streiten, Kompromisse zu finden und demokratische Prozesse halt zu leben. Man redet nicht über sie, sondern mit ihnen.
Das klingt nach einem fundamentalen Perspektivwechsel. Das spielt wahrscheinlich auch in das nächste Prinzip rein, von dem ich gelesen habe. Die Ressourcen- und Lebensweltorientierung. Ist das so der Kern der sozialarbeiterischen Haltung?
Absolut. Das ist das Herzstück. Es bedeutet, den Blick bewusst zu verändern. Nehmen wir einen Schüler, der im Unterricht ständig stört und als Problemfall gilt.
Okay.
Der traditionelle Blick fragt, was ist falsch mit diesem Kind? Welches Defizit hat es?
Und der ressourcenorientierte Blick?
Der fragt anders. Der fragt, okay, dieses Kind hat offensichtlich enorm viel Energie, einen starken Geltungsdrang, will gesehen werden. Das sind erstmal Ressourcen. Wo und wie können wir diese Energie positiv kanalisieren?
Man schaut also auf die Stärken, nicht auf die Schwächen.
Genau. Und Lebensweltorientierung bedeutet dann, dass man den Schüler nicht isoliert betrachtet. Seine Probleme in der Schule haben oft Wurzeln in seiner Familie, seinem Freundeskreis, dem Stadtteil. Man muss das ganze Bild sehen.
Und damit sich ein Schüler überhaupt so öffnet, braucht es eine Garantie. Das bringt uns zum letzten Prinzip, oder? Beziehungsarbeit und...
Und Verschwiegenheit. Genau.
Ja, die Verschwiegenheit.
Das ist die Währung, mit der in diesem Feld gehandelt wird. Ohne eine stabile, vertrauensvolle Beziehung passiert gar nichts. Und die Grundlage dieser Beziehung ist die Zusicherung der Verschwiegenheit. Was im Vertrauen gesagt wird, verlässt diesen Raum nicht.
Aber genau da wird es doch kompliziert, oder? Diese Verschwiegenheit kann ja nicht absolut sein. Was ist, wenn ein Kind von Dingen erzählt, die wirklich gefährlich sind? Vernachlässigung, Gewalt zu Hause. Da kann man doch nicht einfach schweigen.
Nein.
Wo verläuft da die rechtliche und ethische Linie?
Das ist die größte professionelle Herausforderung und ein ständiger Balanceakt. Dieses Handeln findet ja nicht im luftleeren Raum statt, es ist streng geregelt. Die zentrale rechtliche Säule ist das Sozialgesetzbuch 8, kurz SGB 8.
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz.
Richtig. Und das gibt die Regeln für diesen Balanceakt vor.
Und wie?
Es schafft ein bewusstes Spannungsfeld. Auf der einen Seite steht die Schweigepflicht, die ja auch gesetzlich verankert ist und die Basis für Vertrauen bildet.
Klar.
Auf der anderen Seite gibt es den Paragraphen 8a des SGB V8 und der formuliert einen ganz klaren Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
Das heißt?
Das heißt, wenn es gewichtige Anhaltspunkte für eine ernsthafte Gefahr für das Wohl eines Kindes gibt, ist die Fachkraft nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet zu handeln und das Jugendamt einzuschalten.
Das ist ja ein unglaublicher Druck. Man trägt die Verantwortung, das richtig einzuschätzen.
Ja.
Ein Fehler in die eine Richtung kann Vertrauen zerstören, ein Fehler in die andere kann katastrophale Folgen für ein Kind haben. Wie geht man mit dieser Last um?
Man entscheidet es niemals allein oder aus dem Bauch heraus. Dafür gibt es standardisierte Verfahren zur Gefährdungseinschätzung. Man arbeitet im Team, holt sich Rat bei erfahrenen Kollegen oder einer sogenannten insoweit erfahrenen Fachkraft.
Oft auch anonymisiert, nehme ich an?
Ja, oft in anonymisierter Form, um den Fall aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Dazu kommen dann noch die Schulgesetze der Länder und natürlich die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO.
Stimmt.
Man ist also rechtlich und methodisch abgesichert, aber ja, die persönliche Belastung in solchen Fällen ist natürlich enorm.
Dieser rechtliche Rahmen zeigt, wie hoch die Einsätze sind. Lassen Sie uns das mal konkret machen. Wie übersetzt sich all diese Theorie, die Prinzipien, die Paragraphen in den ganz normalen, oft chaotischen Schulalltag? Nehmen wir ein Thema, das leider fast jede Schule kennt: Cybermobbing. Wie würde die Schulsozialarbeit da vorgehen?
Das ist ein perfektes Beispiel, um die verschiedenen Ebenen der Arbeit zu zeigen. Fachkräfte denken hier oft in einem Modell mit drei Präventionsebenen. Fangen wir mit der breitesten an, der Universalprävention.
Universalprävention.
Das sind Angebote, die sich an alle richten, quasi als Grundimmunisierung.
Also für alle Schüler, egal ob es ein Problem gibt. Oder nicht?
Genau. Im Fall von Cybermobbing könnte das bedeuten, dass die Schulsozialarbeit für alle siebte Klassen einen Workshop zum Thema Umgang mit sozialen Medien und digitale Zivilcourage anbietet.
Ah ja.
Es geht darum, alle zu sensibilisieren und Kompetenzen zu vermitteln, bevor überhaupt etwas passiert. Das ist die Basis.
Okay, das ist sozusagen die Gießkanne für alle. Und wenn man merkt, in einer bestimmten Ecke brennt es schon ein bisschen?
Dann kommt die zweite Ebene ins Spiel, die selektive Prävention. Hier richtet man sich an bestimmte Gruppen, bei denen man ein erhöhtes Risiko sieht.
Zum Beispiel?
Nehmen wir an, Es fällt auf, dass in der Klasse 8b der Umgangston in der Klassen-WhatsApp-Gruppe immer rauer wird. Dann würde die Schulsozialarbeit gezielt mit dieser Klasse ein Projekt zum Thema Konfliktlösung und Kommunikation durchführen.
Man geht also dorthin, wo es ein erkennbares Risiko gibt.
Genau. Man löscht quasi die Funken, bevor ein richtiges Feuer ausbricht.
Und was passiert, wenn es schon brennt?
Das ist die dritte Ebene, die indizierte Prävention oder Intervention. Hier kommt ein Schüler oder eine Schülerin direkt zur Schulsozialarbeit und sagt, ich werde fertig gemacht. Es gibt ein Fake-Profil von mir, es werden Lügen verbreitet.
Der akute Krisenfall.
Exakt. Hier greift die klassische Einzelfallhilfe. Man führt entlastende Gespräche, stärkt den Betroffenen, überlegt gemeinsam die nächsten Schritte, bezieht auf Wunsch die Eltern mit ein und arbeitet mit der Schulleitung zusammen, um das Mobbing zu stoppen.
Das zeigt ja super, wie diese verschiedenen Arbeitsfelder, die Projektarbeit mit Gruppen und die individuelle Beratung ineinander greifen.
Absolut. Und es kommt noch ein drittes, entscheidendes Feld hinzu. Die Netzwerkarbeit.
Netzwerkarbeit.
Die Schulsozialarbeiterin kann und muss nicht alles selbst können, aber sie muss wissen, wer helfen kann. Im Cybermobbing-Fall könnte das bedeuten, eine externe Medienpädagogin für einen Elternabend einzuladen.
Oder eine Beratungsstelle zu empfehlen.
Genau. Oder Kontakt zu einer psychologischen Beratungsstelle für den gemobbten Schüler herzustellen. Das ist die Idee der Sozialraumorientierung. Man kennt die Angebote im eigenen Stadtteil, die Vereine, die Beratungsstellen, das Jugendzentrum und macht sie für die Schüler nutzbar.
Man öffnet also die Schule und vernetzt sie mit ihrer Umgebung.
Richtig.
Das ist ein enormes Spektrum an Aufgaben. Von Präventionsworkshops über Kriseninterventionen bis zur Vernetzung im Stadtteil. Das führt mich zu der Frage, die sich wahrscheinlich jeder Schulträger und Geldgeber stellt. Bringt das alles wirklich was?
Die Gretchenfrage.
Ja.
Und wie um alles in der Welt misst man den Erfolg von Arbeit, die so stark auf Beziehungen und Vertrauen basiert? Man kann ja keine Klassenarbeit über gesteigertes Wohlbefinden schreiben.
Das ist die Frage, mit der sich das Feld seit Jahren intensiv beschäftigt. Die Schlagworte sind Qualitätsentwicklung und Wirkungsorientierung. Man will weg von einem reinen Wir-machen-tolle-Projekte-Gefühl hin zu einer nachweisbaren Wirkung.
Okay.
Dafür nutzen Fachleute ein Modell, das sich Wirklogik oder Wirkungstreppe nennt.
Wirklogik, das klingt erstmal kompliziert. Ist es aber gar nicht, wenn man es Schritt für Schritt durchgeht. Es gibt 4 Stufen. Stufe 1 ist der Input. Was stecke ich rein? Also, ich habe eine Vollzeitstelle, einen Raum, ein Budget von 500 Euro für Projekte.
Okay, die Ressourcen, verständlich.
Stufe 2 sind die Aktivitäten. Was tue ich damit? Ich führe 50 Beratungsgespräche und mache einen Anti-Mobbing-Workshop. Das ist der reine Tätigkeitsbericht.
Der Was-wir-getan-haben-Teil. Auch noch einfach zu messen.
Genau. Stufe 3 ist der Output. Wen oder was erreiche ich direkt? Die Antwort wäre, ich habe 25 Schüler beraten und an meinem Workshop haben 20 Kinder teilgenommen.
Klingt doch gut.
Ja, das ist alles zählbar und sieht in Berichten auch gut aus. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es sagt absolut nichts darüber aus, ob sich dadurch irgendetwas zum Besseren verändert hat.
Ah, nur weil jemand im Raum saß, heißt das nicht, dass er zugehört oder was gelernt hat. Und dafür kommt jetzt die 4. Stufe.
Richtig. Das ist der Outcome oder der Impact. Hier wird die entscheidende Frage gestellt, was hat sich bei meiner Zielgruppe tatsächlich verändert?
Und wie findet man das raus?
Um im Beispiel zu bleiben. Ein guter Output ist, dass 20 Schüler am Workshop teilgenommen haben. Ein guter Outcome ist, wenn sich 6 Monate später das Klassenklima nachweislich verbessert hat, die Zahl der Konflikte gesunken ist.
Und die Schüler sich sicherer fühlen.
Genau. Und das in einer anonymen Befragung vielleicht auch angeben. Das ist die Wirkung, um die es geht.
Wow, okay. Das ist ein fundamental anderer Anspruch. Man ist also nicht nur dafür verantwortlich, beschäftigt zu sein, sondern dafür, einen echten Unterschied zu machen.
Absolut. Das ist eine viel höhere Messlatte.
Und dafür nutzt man dann Instrumente wie Befragungen oder Feedbackgespräche?
Genau. Befragungen vorher und nachher, Verhaltensbeobachtungen. Und zur generellen Sicherung der eigenen Qualität gibt es etablierte Verfahren wie regelmäßige Supervision.
Supervision.
Also die Reflexion der eigenen Fälle mit einem externen Profi. Und die systematische Evaluation der eigenen Angebote.
Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für Sie noch einmal zusammen. Schulsozialarbeit ist also so viel mehr als nur ein Kümmerer für Notfälle.
Definitiv.
Es ist ein hochprofessionelles Feld, das als eine Art Scharnier oder Brücke zwischen dem System Schule und dem System Jugendhilfe funktioniert.
Genau. Es ist eine eigenständige Profession, die auf der individuellen Ebene berät, auf der Gruppenebene präventiv arbeitet und auf der Systemebene die Schulentwicklung mitgestaltet und im Stadtteil vernetzt.
Ja, und das alles mit den übergeordneten Zielen, Teilhabe für alle zu sichern, Bildungschancen gerechter zu machen.
Und das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen.
Letztendlich, und das ist vielleicht der Kernpunkt, trägt diese Arbeit dazu bei, die Schule zu einem sicheren und unterstützenden Ort zu machen. Ein Ort, an dem es eben nicht nur um Noten und Abschlüsse geht.
Sondern auch um persönliches Wachstum, um das soziale Miteinander und darum, dass jeder einzelne junge Mensch gesehen wird.
Ja.
Und sie schafft einen geschützten, vertraulichen Raum, in dem junge Menschen mit den Themen und Sorgen Gehör finden, die im 45-Minuten-Takt des Unterrichts oft untergehen. Allein die Existenz eines solchen Raumes ist von unschätzbarem Wert für eine humane Schule.
Und zum Schluss haben wir noch einen Gedanken für Sie zum Mitnehmen. Die Quellen betonen immer wieder, wie unglaublich wichtig Partizipation ist, also die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen.
Mhm.
Hier ist also eine Frage für Sie. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken oder die Schulen betrachten, die Sie heute kennen, wo erleben Sie Schülerinnen und Schüler wirklich als aktive Gestalter Ihres Schullebens und nicht nur als Empfänger von Angeboten und Unterricht? Und welche vielleicht nur ganz kleine Veränderung könnte dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, also den Glauben an die eigene Gestaltungsfähigkeit, schon ein kleines bisschen stärken?